Bevor es losgeht, eine kleine Korrektur vorab. Ich erzähle in dieser Folge, dass es ab Sonntag eine Exklusivfolge geben wird und auch demnächst einen Report, der die Inhalte dieser Folge nochmal vertieft und neue Insights bietet. Beides ist tatsächlich schon jetzt verfügbar. Ihr müsst also gar nicht mehr warten, sondern könnt jetzt auf diese Inhalte zugreifen. Das gilt natürlich nur für Crewmitglieder, denn beides sind exklusive Angebote für Sie. Das vorneweg, jetzt starten wir mit dieser Folge. Stellen in diesen Bereichen sind auf den Jobportalen eher rar gesät. Was bedeutet das jetzt? Es bedeutet zum einen, dass der klassische Ethnologie-Job im Museum oder in der Forschung selten geworden ist. Und wenn es ihn gibt, dann oft mit kurzen Vertragslaufzeiten und Teilzeitstellen, die ein mehrfaches Umorientieren erforderlich machen. Aber, und das ist wichtig, es gibt Wege, damit umzugehen. Und auf die gehe ich jetzt ein. Hey Leute, hier ist Adola, der Anthronaut. Ich erkunde heute wieder die faszinierende Welt der Ethnologie, auf der Suche nach erfrischenden Aha-Momenten und neuen Perspektiven. Seid ihr bereit? Dann schnallt euch jetzt an, denn es geht los. Ready for takeoff. Ist das ein Gewusel hier? Ja, okay, ist ja schon gut. No. Okay, also, pst, ich muss hier wohl etwas leiser sein. Aber das trifft sich eh ganz gut, denn ich hab so einen Schädel, ich sag's euch. Bevor ich euch erzähle, wo ich gerade bin, lasst uns kurz mal auf die letzte Folge schauen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich war in meiner Lieblingsbar auf Isilia 3. Wir haben Geburtstag gefeiert, den des Anthronaut-Podcasts und meinen eigenen. Und es war richtig schön. Es war laut und bunt und die Drinks, ich sag's euch, die hatten ganz außergewöhnliche Farben. Auf der Erde gibt's sowas echt nicht, was schade ist. So, aber jetzt sind ein paar Tage vergangen. Ich habe immer noch einen leichten Kater von der Sause und bin jetzt hier in diesem, naja, was ist es? Ein mega Großraum-Bürogebäude, wo es so piepst und wuselt. Das hier ist das zentrale Jobcenter des Planeten Isilia 3. Ja, und warum bin ich hier? Ich brauche dringend einen neuen Auftrag. Irgendwas, was Geld einbringt. Die Party neulich hat nämlich ein fettes Loch in mein Budget gerissen. Ja, und weil die Treibstoffkosten in diesem Sternsystem brutal sind, muss ich jetzt echt schauen, dass wieder ein paar frische Credits reinkommen. Also, lasst mal schauen, was es hier so gibt. Ich check mal hier den Display. Erze im Asteroidengürtel BL387 abbauen. Uff, dafür brauche ich ja erst einen neuen Laser. Oh, was gibt's hier noch? Transport von Lebendfracht zur Raumstation New Haven. Bitte was? Dafür wird ein 200 Quadratmeter großer Hangar benötigt? Alter, nie im Leben. Oh, und da, nee, das auch nicht. Oh Mann, das sieht hier leider nicht so gut aus. Naja, hier in dem Jobcenter werde ich also noch eine Weile verbringen und kann hoffentlich bald einen Jobvermittler sprechen, der mir ein paar gute Angebote machen kann. Ich habe gerade vorhin eine Nummer gezogen, wie ihr das vom Amt so kennt. Es ist hier genau das Gleiche. Ich habe die Nummer 4471 und warte jetzt, bis ich drankomme. Gerade eben wurde Nummer 3892 aufgerufen. Ja, ich habe also noch etwas Zeit. Okay, ich habe noch viel Zeit. Ja, und weil ich nicht die ganze Zeit die Jobdatenbank durchforsten will oder zur Abwechslung mal auf diese wunderschöne, nein, nicht wunderhässliche, beige Wand da vorne starren möchte, habe ich jetzt einfach mal die Aufnahme gestartet und will für euch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hoffentlich ohne diesen Herrn Grunzmann und die anderen, die hier warten, zu stören. Das will ich nämlich möglichst nicht. Es gibt so ein Thema, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich bekomme ja immer wieder von euch Themen vorgeschlagen, nämlich über die Community-Umfragen auf der Antronaut-Website. Und ein Thema wurde in den letzten Wochen häufiger genannt, nämlich Berufschancen für EthnologInnen. Dazu gab es schon einmal eine Folge mit dem Titel Ethnologieberufe, fertig studiert und dann? Diese Folge ist aber schon eine Weile her und seitdem hat sich auf dem Arbeitsmarkt ja einiges getan. Stichwort Wirtschaftskrise oder auch KI. Also dachte ich mir, warum das Thema nicht noch einmal aufgreifen und ergänzen. Es ist ja auch zugegeben ein sehr wichtiges Thema und ich finde, wir sollten offen und ehrlich über das Thema Arbeit, Berufseinstieg und auch Neuorientierung sprechen für alle, die vielleicht schon länger im Berufsleben stehen und möglicherweise mit dem Gedanken spielen, sich beruflich neu zu erfinden. Daher an dieser Stelle schon mal ein Aufruf an euch. Antronaut ist ja jetzt ein Community-Podcast, das heißt, ihr könnt eigene Audiobeiträge einsenden, die ich dann in den Podcast einbaue. Wie war oder wie ist das denn bei euch mit der Karriere? Studiert ihr noch Ethnologie und macht euch gerade Gedanken, was aus euch werden soll? Oder seid ihr schon längst mit eurem Studium fertig und konntet erfolgreich in den Beruf einsteigen? Schickt mir doch gerne eine kurze Sprachaufnahme dazu, das wäre wirklich toll. Alle Infos findet ihr in der Community-Sektion auf der Antronaut-Website und den Link dorthin auch in den Shownotes dieser Folge. Ach und übrigens, bevor ich es vergesse zu erwähnen, zu dieser öffentlichen Folge über Berufschancen für EthnologInnen habe ich für Crewmitglieder noch zwei Extras vorbereitet. Zum einen erscheint am Sonntag eine Exklusivfolge, in der ich über das Thema Selbstständigkeit nach dem Ethnologiestudium sprechen werde. Das ist nämlich der Weg, den ich eingeschlagen habe und in dieser Exklusivfolge teile ich meine Erfahrungen mit euch. Das zweite Extra ist ein Paper zum Thema Berufe für EthnologInnen. Es ist vielleicht eher ein Report oder ein Dossier, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Dieses Paper-Report-Dossier-Ding, das erstelle ich gerade und Crewmitglieder können sich das dann als PDF demnächst exklusiv herunterladen. Darin geht's ja nicht nur über die Inhalte dieser Folge, sondern es geht über diese Inhalte hinaus. Es wird einen umfassenden Überblick bieten, in welchen Branchen EthnologInnen aufgrund ihrer Skills und Fähigkeiten Fuß fassen können. Das wird, glaube ich, ganz schön und ganz nützlich werden. Dieses PDF und auch die neue Exklusivfolge, die findet ihr also in Kürze auf meiner Steady-Seite, wenn ihr Crewmitglieder seid. Den Link zur Steady-Seite packe ich euch auch in die Shownotes. Und jetzt lasst uns einsteigen und über Berufschancen mit einem Abschluss in Ethnologie sprechen. Also, let's go! Schauen wir uns das Ganze mal nüchtern an. Ich habe mir vor wenigen Tagen einige der großen Jobportale vorgenommen, die es auf der Erde gibt und dort nach dem Stichwort Ethnologie bzw. Ethnologe oder EthnologIn gesucht. Das waren die Portale stellenanzeigen.de, LinkedIn und die Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit. Die Suche ergab tatsächlich nur eine Handvoll Treffer. Und die kamen vor allem aus dem Museumsumfeld oder aus dem Umfeld der Universitäten, die wissenschaftliche Mitarbeitende gesucht haben. Die Ausbeute an Jobergebnissen war also ziemlich ernüchternd, aber das war ja auch zu erwarten. Die gute Nachricht ist, diese Zahlen erzählen nicht die ganze Wahrheit, denn die meisten Stellen, für die EthnologInnen gut geeignet sind, tauchen unter ganz anderen Begriffen auf. Dazu kommen wir gleich noch. Wer also sucht denn explizit nach EthnologInnen? Wer bietet EthnologInnen tatsächlich ganz konkret auch Stellen an? Es sind die üblichen Verdächtigen. Zum einen Museen und Kultureinrichtungen. Hier gibt es teilweise Volontariate, teilweise Stellen für KuratorInnen, manchmal auch Stellen, die ganz vage als Projektmitarbeit bezeichnet werden. Oft sind diese Stellen befristet, in Teilzeit und eher schlecht bezahlt, was logisch nicht besonders attraktiv ist. Dann gibt es die Universitäten und Forschungsinstitute. Hier geht es vor allem um wissenschaftliche Mitarbeit, meistens an Drittmittelprojekten, auch die sind in der Regel befristet. Hin und wieder suchen auch NGOs und internationale Organisationen nach EthnologInnen, unter anderem für die Entwicklungszusammenarbeit, für die Menschenrechtsarbeit oder die Flüchtlingshilfe. Und auch im öffentlichen Dienst gibt es vereinzelt passende Stellen, zum Beispiel als Integrationsbeauftragte einer Stadt oder in der Stadtentwicklung. Neben diesen üblichen Verdächtigen gibt es auch noch eine andere Kategorie von potenziellen Arbeitgebern, bei denen EthnologInnen nach dem Studium landen können. Eigentlich sind es zwei Kategorien. Da ist zum einen der ganze Bereich Journalismus und Medien. In einigen Stellenanzeigen in diesem Bereich werden explizit Menschen mit einem Abschluss in Ethnologie, Soziologie oder Gesellschaftswissenschaften gesucht, zum Beispiel für Recherchen, Reportagen, TV-Beiträge oder Dokumentarfilme. Zum anderen gibt es noch den Bereich User Experience, in dem EthnologInnen tatsächlich auch gesucht werden. Damit ist das Nutzungserlebnis gemeint, wenn Menschen mit einem Produkt, einer Website, einer App oder mit einer Dienstleistung in Berührung kommen. Es geht also im Kern darum, ob die Nutzung als intuitiv, als nützlich und wertvoll empfunden wird. Es ist mittlerweile auch in der Wirtschaft angekommen, dass EthnologInnen ein Händchen dafür haben, diese Nutzererfahrung zu ermitteln. Und das ist für viele Marken und Unternehmen tatsächlich auch Gold wert. Tech-Firmen und größere Agenturen stellen immer wieder Menschen mit ethnologischem Know-how ein. Das ist, wie ich finde, ein sehr spannendes Berufsfeld. Es lohnt sich in jedem Fall, Jobportale auch mit Suchbegriffen zu durchforsten, die mehr auf die konkreten Bedarfe von Unternehmen eingehen. Dazu könnten Begriffe zählen wie User Research, Usability, tatsächlich auch Ethnographie oder Netnographie wird hin und wieder mal gesucht. Consumer Insights, Culture Marketing, Community Management oder Community Development, vielleicht auch Content Strategie, auch Wissenschaftskommunikation oder auf Englisch Science Communication wäre so ein Feld oder Diversity und andere. Aber wie schon gesagt, Stellen in diesen Bereichen sind auf den Jobportalen eher rar gesät. Was bedeutet das jetzt? Es bedeutet zum einen, dass der klassische Ethnologie-Job im Museum oder in der Forschung selten geworden ist. Und wenn es ihn gibt, dann oft mit kurzen Vertragslaufzeiten und Teilzeitstellen, die ja ein mehrfaches Umorientieren erforderlich machen. Das dürften viele AbsolventInnen kennen, zumindest am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Aber, und das ist wichtig, das gilt nicht nur für die Ethnologie. Es gilt für einen großen Teil der Kultur- und Geisteswissenschaften. Und es gibt Wege, damit umzugehen. Einer dieser Wege ist, um die Ecke zu denken und bei der Jobsuche auch mit anderen Begriffen zu arbeiten, wie wir es gerade gesehen haben. Aber es gibt noch weitere Wege und auf die gehe ich jetzt ein. Wenn ihr als frischgebackene EthnologInnen keinen Bock habt auf Museum und Forschung, auf Teilzeitjobs und befristete Anstellungen, ich kann das total verstehen, denn so ging es mir auch damals, dann habt ihr dennoch viele Möglichkeiten. Es gibt da so ein Motto, das mir sehr gefällt. Das lautet, ich schaffe mir meinen Arbeitsplatz selbst. Damit ist gemeint, wenn niemand nach mir als Ethnologe oder als Ethnologin sucht, dann ist es meine Aufgabe, auf die Leute zuzugehen und ihnen meine Skills und meine Erfahrungen so anzubieten, dass sie mich haben wollen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr telefonische Kaltakquise machen oder wild E-Mails an alle Unternehmen schicken sollt, die euch über den Weg laufen. Ich meine damit vor allem, dass ihr euch Gedanken machen müsst, welche Skills und Talente ihr habt und wie sie dem Unternehmen, für das ihr arbeiten möchtet, von Nutzen sein könnten. Ihr müsst euch also verkaufen, im positiven Sinn. Wenn ihr eine Stellenanzeige lest, schaut genau hin, was die Leute suchen und überlegt euch, welche eurer Fähigkeiten dazu passen könnten, auch dann, wenn nicht explizit Ethnologie drin steht. Das können Fähigkeiten aus eurem Ethnologiestudium sein, wie zum Beispiel qualitative Forschungsmethoden anwenden, Daten auswerten, Texte so schreiben, dass andere sie wirklich verstehen. Ja, auch das ist eine wirklich großartige Fähigkeit. Es können auch Soft Skills sein, wie zum Beispiel ein hohes Maß an Empathie, eine gewisse Fähigkeit, vor anderen zu reden und zu präsentieren und so weiter. Vielleicht habt ihr auch Zusatzqualifikationen euch angeeignet in einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder durch Online-Kurse und Workshops, die ihr besucht habt. Ich habe während meines Studiums zum Beispiel einen Rhetorik-Workshop absolviert. So etwas sind handfeste Skills, die ihr euch auch aktiv angeeignet habt und von denen auch ein potenzieller Arbeitgeber profitieren kann. Wenn ihr euch dann auf eine Stelle bewerbt, ist das wie ein Verkaufstraining, nur dass ihr halt nicht irgendein Produkt anbietet, sondern euch selbst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Bewerbungen schreiben ziemlich ernüchternd sein kann. Absagen zu bekommen oder gar keine Rückmeldung zu bekommen, raubt einem wirklich viel Energie. Deshalb will ich euch noch ein paar andere Wege aufzeigen, wie ihr an Jobs kommt, außer euch aktiv auf die Stellen zu bewerben, die eh ausgeschrieben werden. Eine Sache zum Beispiel halte ich wirklich für total unterschätzt. Die meisten AbsolventInnen suchen ja Jobs so, sie gehen auf ein Jobportal, tippen ihren Abschluss oder ein Berufsfeld ein, das sie interessiert und bewerben sich dann auf die Ausschreibungen, die ihnen angezeigt werden, hoffentlich. Das ist der klassische Weg und ja, er kann natürlich funktionieren, aber er ist nicht der einzige Weg und schon gar nicht der beste, um an Jobs zu kommen. Es gibt zwei andere Wege, die ich für mindestens genauso wichtig halte. Erstens LinkedIn. LinkedIn ist in Deutschland inzwischen die wichtigste berufliche Plattform. Und hier passiert etwas, das viele nicht auf dem Schirm haben. Recruiter suchen aktiv nach KandidatInnen. Die warten also nicht darauf, dass ihr euch bewerbt. Die tippen Suchbegriffe auf LinkedIn ein und schauen, wer in den Ergebnislisten auftaucht und ob diese Person auf eine Stelle passen könnte. Das heißt für euch, ein gutes LinkedIn-Profil ist keine nette Ergänzung zu dem, was ihr sonst so macht. Es ist aktive Bewerbungsarbeit, die quasi rund um die Uhr läuft. Was gehört in so ein Profil rein? Eine Beschreibung der eigenen Kompetenzen, nicht nur der Abschlüsse. Konkrete Projekte, an denen ihr beteiligt wart. Feldforschungserfahrungen, wenn ihr welche habt. Sprachen, die ihr sprecht. Und vor allem Schlagwörter, die Arbeitgeber tatsächlich suchen. Ethnografische Methoden als Schlagwort klingt vielleicht gut im Studium, aber Datenanalyse, Stakeholder-Interviews oder interkulturelle Kompetenz, das könnten Begriffe sein, die in der Wirtschaft besser ankommen. Zweiter Weg, Netzwerken. Ich weiß, das Wort klingt unangenehm. Viele denken dabei an Visitenkartentausch auf langweiligen Messen. Aber echtes Netzwerken ist etwas anderes. Es geht darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die interessante Dinge tun und ihnen zu zeigen, was man selbst kann und denkt. Das passiert auf Konferenzen und Barcamps, in Alumni-Netzwerken, in Online-Communities. Und manchmal passiert es einfach, weil man zum Beispiel einen Podcast macht, einen Blog schreibt oder auf LinkedIn einen Beitrag postet, der zeigt, ich denke über diese Themen nach, ich habe etwas zu sagen. Jobs entstehen nicht nur aus Stellenanzeigen, sondern auch aus Gesprächen. Jedes Gespräch ist eine Tür, die aufgeht und die euch woanders hinführen kann, wenn ihr hindurchgeht. Ein wichtiges Thema sollten wir bei der Jobsuche aber auch nicht übersehen, denn es beschäftigt gerade sehr, sehr viele Arbeitende, auch mich übrigens. Es geht um künstliche Intelligenz. Ich höre meist nur zwei Reaktionen, wenn ich das anspreche. Die eine ist Panik. KI macht meinen Job überflüssig. Die andere ist Gleichgültigkeit. Das betrifft mich nicht. Ich bin quasi unersetzbar. Ich glaube, beide Reaktionen greifen zu kurz. Schauen wir uns an, was KI gerade wirklich kann und was nicht. KI ist sehr gut darin, große Mengen an Daten zu verarbeiten, darin Muster zu erkennen oder Bilder und Texte zu erstellen und von sehr langen Texten oder Interviews Zusammenfassungen zu erarbeiten. Das sind Aufgaben, die früher viele Stunden gedauert haben. KI macht sie in Minuten oder sogar Sekunden. Aber KI versteht keinen Kontext. Sie kann nicht gut einschätzen, warum jemand in einem Interview zögert. Sie kann nicht die Atmosphäre eines Orts beschreiben, an dem jemand zum Beispiel Feldforschung betreibt oder sich aus anderen Gründen dort aufhält. Sie kann auch nicht die Bedeutung einer Geste in einem bestimmten kulturellen Rahmen deuten. KI kann bei vielen Aufgaben helfen, aber die interpretative Tiefe, schwieriges Wort, die interpretative Tiefe, die unser Denken ausmacht, die bleibt äußerst menschlich. Die Potenziale von KI sind real, ihre Grenzen aber auch. Wer also KI als Werkzeug beherrscht, hat einen echten Vorteil. Wer sie als Bedrohung sieht und ignoriert, verliert wertvolle Zeit. Eine Erkenntnis daraus wirkt wie so ein Aha-Moment nach bei mir, und den will ich mit euch teilen. KI-Systeme werden von Menschen gebaut. Sie werden mit Daten trainiert, die von Menschen stammen, und sie werden in Kontexten eingesetzt, die von Menschen kulturell geprägt sind. Wer gelernt hat, kulturelle Annahmen sichtbar zu machen, zum Beispiel Machtstrukturen zu hinterfragen und Perspektiven zu wechseln, der hat genau die Fähigkeiten, die in der KI-Entwicklung und auch in der KI-Regulierung gerade dringend gebraucht werden. EthnologInnen sind also eigentlich prädestiniert dafür, KI kritisch zu begleiten, sei es in der Forschung oder direkt in den Unternehmen, die KI in ihre Arbeitsprozesse integrieren wollen. Und das sind mittlerweile sehr, sehr viele. Wer Interesse mitbringt für dieses riesige, boomende Themenfeld KI, könnte als EthnologIn beruflich tatsächlich ganz gut dastehen. In der Exklusivfolge für Crewmitglieder, die in Kürze erscheint, gebe ich auch noch ein Learning mit, das ich in Sachen KI gelernt habe, und das hat meinen Umgang mit KI fundamental verändert. Und ich spreche auch über das Thema Selbstständigkeit. Ich erzähle euch, wie das bei mir so lief, wann ich mich selbstständig gemacht habe und wie meine Erfahrungen waren, damals und heute. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eure Erfahrungen in Sachen Berufseinstieg als Ethnologe oder als Ethnologin mit der Community zu teilen, dann schickt mir gerne eine Sprachaufnahme dazu. Vielleicht habt ihr auch ein paar gute Tipps auf Lager für all diejenigen, die noch studieren. Das wäre doch super. Wie das mit der Sprachaufnahme geht, das könnt ihr in der Community-Sektion auf der Antronaut-Website nachlesen. Unter dem Stichwort eigene Folge einreichen. Und wenn ihr eine Frage zum Thema Berufschancen habt, die ihr mir gerne stellen würdet, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich wirklich auf eure Fragen und versuche sie auch entsprechend zu beantworten. Ah, Moment, Nummer, ist es Nummer? Ja, Nummer 4471, 4471, oh, endlich, das bin ich. Also ich hoffe, dass ich jetzt ein, zwei coole Aufträge an Land ziehen kann. Es wäre echt dringend notwendig. Leute, wünscht mir Glück, haltet ihr bitte die Ohren steif und wenn ihr gerade selbst vor dem Abschluss steht und nicht wisst, was als nächstes kommt, bleibt bitte neugierig. Das ist das Wichtigste, was ihr aus eurem Studium mitnehmen könnt. So, ich muss jetzt da mal nach vorne gehen und ja, hoffentlich gibt's da einen Job für mich. Ich wünsche euch alles Gute, bis zur nächsten Folge, euer Adula.